Hallo und herzlich willkommen zu To The Top und wir haben überhaupt keine Zeit. Es ist Donnerstag, ein Tag nach dem bravourösen Sieg der Deutschen gegen Ungarn und dem Einzug ins Achtelfinale. Und heute Abend ist Italien in Gelsenkirchen, der Fabio ist vor Ort, deswegen Fabio, ganz schnell, ich hole dich rein.
Ja, noch nicht vor Ort, aber gleich ist es soweit, gleich fahre ich los. Genau, noch hier die letzten Sachen am Vorbereiten. Wir treffen uns sozusagen in meiner Mittagspause. Muss noch ein paar Sachen machen und jetzt, ja, freue mich schon sehr auf dieses Spiel gleich. Italien gegen Spanien, oder ich glaube, offiziell heißt es Spanien-Italien, glaube ich sogar, ne? Ich weiß es gar nicht.
Ist im Endeffekt auch egal.
Ist auch total wurscht, ja. 21 Uhr heute in Gelsenkirchen auf Schalke. Ich freue mich auf jeden Fall, ja. Und es ist, wie wir schon gesehen haben, jetzt auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ein Spiel gab es ja schon in dieser Gruppe, also das zweite Spiel, das gab es ja gestern schon. Ja, aber du hast es angekündigt, es gab vor allen Dingen auch das Spiel der Deutschen gestern. Da müssen wir natürlich mal drauf schauen.
Genau, da schauen wir natürlich drauf. Ja, gestern Abend, 18 Uhr in Stuttgart. Naja, was soll man sagen? Deutschland hat diese Herausforderung gemeistert mit auch der einen oder anderen Holprigkeit dabei. Wobei, wir haben ja vorher schon gesagt, dieses zweite Spiel ist ein spezielles Spiel. Und ja, man kann ja nicht erwarten, dass die Mannschaft jetzt hier durch dieses Turnier rauscht. Solche Spiele gibt es halt auch. Und im Endeffekt haben sie es dann souverän gelöst, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. So würde ich es auch sehen. Es waren tatsächlich ein paar holprige Szenen dabei, aber die man da tatsächlich ganz gut gelöst hat eigentlich, aber natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen Glück hatte, aber das gehört dann halt auch mal dazu. Und ich fand einen Satz von Julian Nagelsmann gestern ganz interessant, der gesagt hatte, im November hätten wir das Spiel verloren. So, und ja, das ist wirklich, also man kam ja erstmal komisch ins Spiel, weil natürlich Ungarn direkt eine Riesenchance hatte, was nicht wenig daran lag, dass die Deutschen hinten da nicht gut sortiert waren.
Ja. Und genau. dass dieser erste Spielzug, den man sich da vorgenommen hat, komplett in die Hose gegangen
genau.
ist. Ne?
So, und dann kann so ein Spiel natürlich schief gehen, aber da haben die Deutschen halt ganz, ganz, ganz gut reagiert, so würde ich sagen. Übrigens, nur damit für die Hörerinnen und Hörer, das, was man im Hintergrund hört, das ist keine Tonstörung, sondern wir sind ja hier live im Leben, ne? Und bei dir wird irgendwo gebohrt.
Ja, ich wohne ja hier in Köln-Südstadt und in irgendeinem Nachbarhaus glaubt irgendjemand, nachmittags um 2:30 bohren zu müssen.
Ja.
Ja, und hier wird vielleicht auch wieder irgendein Haus großflächig umgebaut.
Ja, klar. Hier nicht. Und wir können uns halt noch kein großes Tonstudio leisten hier. Ne? Ja, kommt noch.
Sind wir noch von entfernt, ja. Ja, du hast es gesagt. Ja, vielleicht gucken wir mal gerade so auf die Szenen. Die erste Szene, wahnsinnig spannend, wo Schauberschlei da quasi Kimmich den Ball vom Fuß nimmt und dann, dann ist das natürlich eine riesen Rettungstat von Manuel Neuer.
Absolut, ja.
Und da muss man auch mal sagen, ich meine, der hatte im ersten Spiel keine Hand am Ball.
Ne? Ja, richtig.
Da war nix. Das Einzige, er hat einmal den Ball aus dem Tor geholt, mehr war da nicht. Und jetzt direkt innerhalb der ersten Minute dieses Ding, wo er da rauskommen muss. Und da war natürlich, das Timing hat so gerade hingehauen. Schoboschlei ist, glaube ich, eine Zehntel oder Hundertstel Sekunde vor ihm am Ball. Und so kann er den blocken. Wenn Schoboschlei ein bisschen früher am Ball ist und den Ball nur, ich sage jetzt mal, Richtung Eckfahne spitzelt oder so, ja, ohne dass Neuer drankommt, dann haut Neuer den um und es gibt Elfmeter.
Ja, genau, das war genau richtig getimt. Ne? Also es war wirklich mit einer großen Gefahr, dass nach einer Minute schon Elfmeter auch gibt für Ungarn.
Genau.
Also,
ich denke mal, dann waren alle wach.
Ja, waren sie auch. Wobei, da muss man natürlich auch die Ungarn haben auch ein anderes Gesicht gezeigt als im ersten Spiel gegen die Schweiz, also zumindest dort in der ersten Halbzeit gegen die Schweiz, weil sie es, ja, die haben sich das Spiel natürlich der Deutschen gegen die Schotten angeguckt und waren viel aggressiver gegen den Ball auch und haben dann nicht so viel Räume zugelassen und waren tatsächlich dann ganz, ganz gefährlich in den Kontern, also ne, wie in dieser Szene in der ersten Minute bereits und dann später auch, das haben sie schon ganz gut gemacht und das ist aber vielleicht für die Deutschen ganz gut gewesen, ein paar Schwächen in der Defensive schon aufgezeigt, würde ich sagen. Also ich glaube, dass vor allen Dingen, ich glaube, irgendwann in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl gehabt, dass Kimmich und auch Mittelstädt auf den Außen das ein bisschen zu offensiv interpretiert haben, das Ganze. Und da war dann oft auf den Flügeln Platz für die Ungarn. das sollte man gegen die Schweiz dann vielleicht vermeiden im nächsten Spiel. Auf der anderen Seite, gegen die Schweiz wird es ja fast ein Testspiel. Also.
Ja, kommen wir nachher dazu.
Ja.
Ja, ja. Ja, genau. Also insgesamt muss man sagen, Deutschland hatte auch wieder sehr, sehr lange Phasen, wo sie enorme Ballkontrolle hatten. Das war auch, das war so ein bisschen wie Löw-Fußball früher in dieser Endzeit, wo man dachte, oh Gott, jetzt kriegen sie gar nichts mehr hin, jetzt nur noch Ballkontrolle. Ja. Aber dann haben sie es ja immer wieder geschafft, durch Tempo, haben sie das Tempo angezogen, dann wirklich in die gefährlichen Räume zu kommen und selbst Chancen rauszuspielen. Und im Gegenzug, klar, ne, wie Julian Nagelsmann gesagt hat, so ein Spiel hätten sie letztes Jahr verloren. Da gab es halt immer mal wieder diese Konter. Da gab es nicht so viele von, aber wenn die kamen, dann waren die halt gefährlich, muss man sagen.
Richtig, richtig. Ja, und du hast, ja. was sie mittlerweile wirklich zeigen, weil ich glaube, Julian Nagelsmann ihnen auch diese Freiheiten gibt, merkst du, dass bei den Deutschen diese individuelle Klasse einfach sehr hoch ist bei einzelnen Spielern. Das war auch schon letztes Jahr so. Nur da war irgendwie vielleicht, keine Ahnung, irgendwas im falschen Gerüst drin oder so, die Spieler. Ich meine, was Musiala zeigt in beiden Spielen jetzt, ist einfach großartig. Kann man nicht anders sagen. Gündogan habe ich letzte Mal schon gelobt, muss man wieder loben, finde ich. Wirtz ist jetzt ein bisschen abgefallen, aber hat ja kein schlechtes Spiel gemacht. Aber trotzdem, da siehst du schon, dass da sehr viel Qualität ist. Und so, wir haben es nach dem ersten Spiel schon gesagt, das ist unfassbar wichtig, so ins Turnier reinzukommen. Und jetzt gerade so der zweite Sieg, auch wenn der jetzt nicht mega überzeugend war, aber überzeugend genug, meiner Meinung nach, hat man sich einfach jetzt in zwei Spielen ganz, ganz viel Selbstbewusstsein erarbeitet und sich selber gezeigt, ja, wir können es doch. Wenn wir irgendwie richtig als Team arbeiten und dann schafft man das. Und deswegen, ja, das war, glaube ich, unfassbar wichtig. Und jetzt glaube ich, ist man im Turnier drin. Richtig. Also jetzt geht's los.
Ja, ist auch interessant. Du hast es gesagt, ne? Als Team arbeiten. Das sind, glaube ich, so zwei Dinge. Einerseits hast du die individuelle Klasse von sehr, sehr vielen Spielern in diesem Team. Auf der anderen Seite agiert die Mannschaft tatsächlich als Team, vor allem auch gegen den Ball.
Ja.
Ne? Was wir ja auch bei der WM vor anderthalb Jahre, ist das schon eher, da angemerkt haben, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Das funktioniert jetzt. Jeder hat da seine Rolle, jeder weiß, arbeitet mit nach hinten. Ich meine, Wirtz war nach vorne nicht so wirkungsvoll, aber hat halt viel nach hinten auch immer mitgearbeitet im Gegenpressing.
Mhm.
Und und man merkt, dass dieses Team ein gutes Gefühl miteinander hat. Ne? Auch dadurch, dass er, glaube ich, die Aufgaben gut verteilt hat. Ich meine, ich sage jetzt mal, ich nehme mal zwei Sachen raus, die da auffällig waren in dieser Mannschaft. Das eine ist, dass, glaube ich, Leroy Sané immer noch keine Ahnung hat, was Sache ist, beziehungsweise nicht keine Ahnung hat, aber sich nicht wohlfühlt. Mit dem, erstens mit der Rolle und zweitens damit, dass ihm Sachen nicht gut gelingen.
Ja, ja. Er kann einem schon fast ein bisschen leid tun, weil er fällt so als Spielertyp ein bisschen ab, habe ich so das Gefühl. Also irgendwie wirkt er tatsächlich, ich will jetzt gar nicht, haben wir letzte Woche, habe ich ja schon ein bisschen gemacht, das will ich ja gar nicht. Es geht gar nicht darum, Leroy Sané hier zu kritisieren, aber irgendwie wirkt er tatsächlich als jemand, der irgendwie außerhalb des Kreises ist. Ich kann es schwer sagen, warum. Aber ja, hat es auf jeden Fall schwer, glaube ich auch.
Ja, aber er könnte natürlich noch ein Faktor werden, weil gerade dann in den K.O.-Spielen, wo man tendenziell auch noch müde wird, so eine Qualität einzuwechseln mit jemand, der sehr viel 1 gegen 1 geht und nochmal den Gegner, wenn der vielleicht schon in Mitte der zweiten Halbzeit wirklich müde geworden ist, richtig stresst, das kann schon eine gute Waffe sein.
Total. Also
ich glaube, seine Zeit wird noch kommen.
Ja, er wird ja noch überhaupt nicht abschreiben. Also er ist auch zweimal jetzt eingewechselt worden schon auch und hat ja auch gegen die Schotten und auch gestern gegen die Ungarn auch sich selber schon Torchancen auch rausgearbeitet. Ist ja nicht so, dass, ne?
Also
der macht das schon gut. Ist eher ich glaube so im Kollektiv ist er halt noch so ein bisschen außen vor, aber das wird auch noch, da bin ich auch überzeugt.
Ja, und ich glaube auch Trainerteam und so werden ihm auch sagen, nee, ist alles in Ordnung soweit, wir haben überhaupt kein Problem mit dir, so wie du jetzt gerade arbeitest, das läuft alles.
Ja, sonst wird er ja nicht auch im zweiten Spiel eingewechselt werden direkt, ne? Und auch relativ früh. Da muss man zu den Einwechslungen ja immer kurz was sagen, da muss man ja Julian Nagelsmann sein Team ja auch mal loben, dass der es schafft, in München Thomas Müller einzuwechseln irgendwann und gestern wirklich, nachdem Mittelstädt schon spielt, dann noch Undav und Führich noch einzuwechseln, was natürlich ein Zeichen ist an die Fans. Also der hat ein ganz gutes Gespür dafür, wie man doch die Fans mitnimmt und hat ja auch keine Probleme, die Spieler reinzugeben, weil er halt von denen überzeugt ist. Also es ist jetzt nicht nur ja, nicht nur einfach für die Fans, sondern hat schon da auch einen Zweck mit erfüllt. Und Führich hat, finde ich, auch direkt ein gutes Spiel gemacht, hat sich sehr gut eingefügt in das Ganze, fand ich. Ja. Ja. Und jetzt, wer weiß, vielleicht spielt jetzt auch im nächsten Spiel Waldemar Anton, weil ich glaube, beide Innenverteidiger haben gelb, wenn das sein kann.
Ja, das stimmt. Beide Innenverteidiger und Robert Andrich, das sind Maximilian Mittelstädt auch. Bei dem würde ich jetzt sagen, ja, okay. Aber die beide Innenverteidiger nach zwei Spielen schon gelb vorbelastet, muss man mal gucken. Bin ich auch gespannt, ob er den einen oder von den beiden vielleicht gegen die Schweiz draußen lässt, um den dann im Achtelfinale zur Verfügung zu haben. Oder ob er sich sagt, naja, ich will dieses Team, was jetzt eigentlich seit diesem Jahr, seit März, immer identisch mehr oder weniger, die Aufstellung mehr oder weniger identisch immer ist, das lasse ich jetzt weiter so. Und und dann drauf zu hoffen, dass die Innenverteidiger sich vielleicht keine blöden gelben Karten abholen.
Ja.
Das wollen wir mal gucken,
ist ja interessant. Das bleibt auf jeden Fall spannend, ne? Aber so oder so gibt es, glaube ich, Für- und Gegenargumente für die Entscheidung. Aber ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt.
Vielleicht gucken wir aber gerade nochmal auf dieses 1-0, weil das war ja schon hinreichend kurios, würde ich mal sagen.
Ja, genau.
Wie hast du es denn gesehen, Fabio?
Ja, also vor allen Dingen wirst du ja darauf aufmerksam machen, ob das ein Foul war oder nicht. Also ne, es war ein Zweikampf zwischen Gündogan und Willi Orban war es, glaube ich, ne?
Ja.
Wo ich jetzt, also jetzt vorweggenommen, für mich war es kein Foul. So, überhaupt nicht. Das war ein Zweikampf, das hat auch Bibiana Steinhaus dann im Fernsehen ganz gut gesagt. Ein sporttypisches Zweikampf, irgendwie sowas hat sie es genannt. Ja, ist auch so. Ehrlich gesagt, finde ich, hat sich Willi Orban da nicht sehr, sehr clever angestellt.
Das glaube ich auch.
Geht da nicht gut in den Zweikampf rein, ist, glaube ich, ein Schritt zu spät, ehrlich gesagt auch, und kommt dann ins Straucheln, also nach einem kleinen Check von, klar, es gab einen Check von Gündogan, aber der mal, also für mich völlig im Rahmen des Erlaubten war.
Und ja, dann, die sind ja beide mit dem Körper reingegangen.
Genau.
Ja.
Dann fällt halt Orban so unglücklich, dass der Ball dann mehr oder weniger direkt vor die Füße von Gündogan wieder stolpert, der dann fast in Ruhe zurückspielen kann auf Musiala.
Ja, so ganz war es ja nicht so, weil, also erstmal glaube ich, also ich habe jetzt mal so eine ganz exklusive Theorie in dieser Geschichte. Also es kommt zu dem Körperkontakt und Willi Orban merkt, dass er ins Strauchen kommt. Und ich glaube, in dem Moment macht er selber mehr draus, als es ist.
Ja, das kann natürlich auch sein, ja.
Dass er selber so und selber dann auch dieses auf den Ball fallen, was das ganze Unglück ja dann nochmal richtig startet, weil der Ball rollt ja sonst ins Seiten aus, ne?
Ja.
Das gehört mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu seiner Nummer in dieser ganzen Geschichte, weil er eigentlich fest davon überzeugt ist, ich kriege jetzt hier den Freistoß. Und blöderweise, wenn man sich das nochmal anguckt, die Mitspieler von ihm auch.
Deswegen
sieht es so kurios aus, weil der Einzige, der da noch hinterhergeht und weil er sagt, naja, das Spiel läuft ja weiter, ist Gündogan. Und naja, und durch diese komische Aktion stoppt er da den Ball, der Willi Orban, und dann, naja, dann ist auch Gulaschi draußen, dann ist doch noch ein Abwehrspieler dabei und dann ist es schon ein bisschen glücklich, dass er da noch diesen Pass spielen kann.
Ja, das stimmt.
Aber den spielt er natürlich dann super und dann kommt der Abschluss, der ist halt, ich glaube, noch leicht abgefälscht, landet dann auch richtig gut noch im Tor. Ja, das ist schon. Also erstmal muss er Gündogan natürlich ein Riesenkompliment machen. Der hat natürlich genau gespürt, dass da nichts war. Dass da überhaupt nichts war. Deswegen spielt er mehr oder weniger als Einziger da erstmal weiter. Und auf der Schiedsrichter, dass der das so gesehen hat, muss man auch so sagen. Ja. Ne? Also ich bin komplett auf deiner Seite, auch für mich überhaupt kein Foul. Aber das muss man als Schiedsrichter auch erstmal so pfeifen.
Absolut.
Nicht pfeifen,
genau.
In dem Moment.
Ja, in dem Moment ist es natürlich tatsächlich auch cleverer, nicht zu pfeifen und dann sich vielleicht dann doch auf den Videoschiedsrichter zu verlassen. Aber auch der hätte sich und hat sich ja auch dann nicht dagegen irgendwie gestemmt, gegen die Entscheidung, das nicht als Foul zu werten. Von daher alles richtig, auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube noch nicht mal, dass das vom Schiedsrichter dieses Kalkül war, weil der
Impuls, das glaube ich auch nicht,
Aber der Impuls zum Pfeifen muss ja in dem Moment kommen, wo da Orban diese Stolperaktion hat über mehrere Schritte und auf den Ball fällt. Und in den Sekunden, wo das passiert, ja, oder in der kurzen Zeit, wo das passiert, ist ja überhaupt keine Torgefahr da.
Ja, richtig, ja.
Ne, die entsteht ja erst da, in dem Moment, wo Gündogan hinterhergeht und sich diesen Ball nochmal erobert. So, was man in dem ersten Moment, also sagen wir mal so, wenn er gepfiffen hätte, der Schiedsrichter und sagt, dann hätte man sich das hinterher angeguckt und gesagt, naja, also puh, hätte man vielleicht nicht pfeifen müssen.
Ja, aber hätte keinen aufgeregt, weil es keine Torchance war in dem Moment.
Genau, weil es in dem Moment keine Torchance war. So. Ja. Und dann wurde es ja auf einmal gefährlich. Ja, ja. Naja, aber sehr, sehr cool von Gündogan, auch von Musiala dann, den auch noch zu verwandeln, ist ja natürlich mega stark. Und ja, und dann lief das Spiel. Und dann hatte man halt diese Phase auch danach, wo eigentlich man das Spiel so kontrolliert hatte, dass Ungarn überhaupt nicht mehr kam, bis halt kurz vor der Pause diese Freistoßgeschichte noch, wo es dann nochmal gefährlich wurde und der Ball im Tor landete.
Ja, und das war eine Szene, ganz ehrlich, wo ich auch mir gedacht habe, oh, jetzt auf den Freistoß bin ich gespannt. Die Schweizer und auch der nächste Achtelfinalgegner der Deutschen, die werden sich auf jeden Fall ab jetzt Freistöße aus dem Halbfeld üben, ja. Viel trainieren und vor allen Dingen in Spielsituationen trainieren, in denen die in so Freistoßsituationen überhaupt kommen. Also Zweikämpfe suchen in Strafraumnähe zum Beispiel. Weil das war gegen Schottland schon ein Riesenproblem. So ist das Gegentor gefallen, aus dem Eigentor, aber weil da irgendwie die Mannschaft komplett ungeordnet war. Und hier war es ja auch wieder der Fall. Und das müssen die tatsächlich jetzt schon im nächsten Spiel in den Griff kriegen, weil das ist definitiv Mittel für die Gegner, die Deutschen zu knacken über so Standards aus dem Halbfeld.
Ja, genau. Da wurde es dann gefährlich. Ne? Es gab ja auch von Szoboszlai diesen Freistoß, den Neuer aus dem Winkel holt, wo auch erstmal nur zwei Ungarn hinterherlaufen, wo man auch ein bisschen Glück hat, dass dann auch im Nachschuss nichts passiert.
Muss man auch mal sagen, riesig gehalten von Neuer natürlich. Wobei der in der Zeitlupe sah man, dass er jetzt nicht ganz in den Winkel ging. Trotzdem super gehalten. Viel wichtiger war aber die Fußabwehr danach nochmal. Hat den Ball ja sozusagen nach unten gelenkt und dann sofort waren ja zwei Ungarn zum Nachschuss bereit eigentlich. Dann hat er den nochmal mit dem Fuß nochmal unten weggekickt. Also sehr stark gemacht von Neuer.
Ja. Gut, naja, und dann zweite Halbzeit hatte man eigentlich zu wesentlichen Teilen das Spiel im Griff, hat zur rechten Zeit das 2-0 gemacht. Auch nochmal richtig stark von Gündogan, auch von Mittelstädt natürlich, den Pass nach innen gut rausgespielt, auch ein guter Spielzug der Deutschen.
Ja.
Nee, und dann hat man es eigentlich bis zum Ende gut nach Hause gebracht, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also es war kein Feuerwerk, es gab, haben wir jetzt gesagt, auch ein paar Problemchen, aber alles in allem war das gerade für ein zweites Gruppenspiel, ich nenne mal so ein böses Wort, grundsolide.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass das erste Spiel einfach so überragend gelaufen ist. Ja. Ne? Das ist ja meistens das Ding, dass dann das zweite Spiel ein bisschen schwieriger wird und
Genau, und dann auch mit teilweise großer individueller Klasse haben sie es dann sehr gut nach Hause geschaukelt, muss ich sagen. Also, echt voll in Ordnung.
Ja, und jetzt geht's am Sonntag im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz. Und hast du gestern Abend das Spiel, hast du auch noch gesehen, ne?
Ich hab's auch noch gesehen, ja.
Ja, ja, ich meine, erstmal muss man auch sagen, mal wieder geniale Stimmung im Stadion.
Ja.
Thomas Hitzlsperger ist nach dem Tor geflüchtet, damit er kein Bier abkriegt.
Ja, ist schon witzig, ja.
Ja, und ich meine, bei dem Spiel, ich meine, das war jetzt erstmal natürlich ein richtiges Kampfspiel und spielerisch jetzt nicht besonders dolle, muss man ja mal sagen. Aber das Tor von Shaqiri, alter Schwede, ey.
Ja, boah, ey, sowas habe ich lange nicht gesehen. Also,
alter, vor allem, dass er den direkt nimmt, ja, weißt du?
Der sieht das direkt, ne? Der sieht, okay, wenn ich den direkt nehme, habe ich eine Chance und ballert den sofort rein und dann mit so einem Schnitt auch noch in den Winkel zu. Also, ich meine,
ja, Wahnsinn,
unfassbar.
Ey. Ich meine, der läuft dem Ball entgegen eigentlich vom Tor weg und Wahnsinnstor, wirklich Wahnsinnstor. Und ich glaube, Sommer hat ja auch im Nachgang gesagt oder so, als er gesehen hat, dass er die direkt draufsteht, hat gesagt, was machst du da?
Ja, jeder normale Spieler wäre noch mal 2-3 Meter gelaufen.
Ja, genau. Das war schon geil.
Wirklich cool. Ja, aber natürlich, die Schotten haben jetzt mit dem 1-1 dann noch, was ich halt jetzt echt cool finde, wirklich eine durchaus realistische Chance plötzlich auf einmal nochmal aufs Achtelfinale. Was
ja, ist. Total, ja.
Also, ich würde es denen gönnen.
Und das muss man jetzt erstmal sagen. Ne? Ich meine, das ist jetzt, was die Gruppen Dritten angeht, da haben wir ja auch viel drüber gemotzt, werden wir auch noch in der nächste Woche viel drüber motzen, weil da werden sich noch Szenarien abspielen, da hat man noch keine Vorstellung von. Aber dadurch, dass jetzt der Gruppen Dritte auch noch eine Chance hat, weiterzukommen, ist die Gruppe ja noch offen, weil normalerweise wäre es ja seit gestern, wenn die ersten beiden weiterkommen, erledigt. Weil dann wäre Deutschland weiter und die Schweiz hätte zwar noch punktgleich mit Schottland sein können, aber die Tordifferenzen sind ja so unterschiedlich, dass es für Schottland eigentlich vorbei wäre. So kann Schottland auf jeden Fall noch Dritter werden mit einem Sieg. Und dann hat man 4 Punkte. Und mit 4 Punkten als Gruppendritter hat man sehr, sehr gute Chancen, weiterzukommen. Und ja, auch die Ungarn, die noch keinen Punkt haben, wenn die gewinnen sollten mit 3 Punkten, ist auch noch eine gewisse Chance da. Weil
klar. Aber die haben natürlich jetzt schon, da müssen sie auch ein bisschen höher gewinnen wahrscheinlich, weil sie haben jetzt auch schon -4, also 1-5 Tore im Moment.
Ja, das ist das Problematische, ja, weil was man ja jetzt sieht, also man kann ja, wenn man mal ein bisschen auf die Italien-Spanien-Gruppe guckt, kann man ja eventuell davon ausgehen, dass weder die Albanen noch die Kroaten 3 Punkte einsammeln. Das kann ja durchaus sein, da wirst du mir gleich widersprechen. Die Möglichkeit besteht ja, dann hat man einen schon mal hinter sich gelassen und vielleicht mal gucken, was in den anderen Gruppen passiert, ja, weil da sind auch schon Unentschieden gefallen. Unentschieden kann dafür sprechen, dass da diese 4, 3 Punkte oder 4 Punkte nicht geholt werden. Auf der anderen Seite, das Blöde für die Ungarn ist, sie sind dann das erste Team, das als Gruppe, wenn sie gewinnen sollten, das als Gruppendritter feststeht und alle anderen Gruppen können sich daran orientieren. Also da kann auch eine Mannschaft dann, weil du hast es gesagt, die Tordifferenz ist gerade -4. Die werden wahrscheinlich, sage ich mal, nicht mit 4 Toren gewinnen gegen Schottland. Die werden eine negative, ja, Tordifferenz haben. Das heißt, eine Mannschaft mit 3 Unentschieden kann die knacken.
Ja, ja, genau.
Das ist halt die Schwierigkeit. Aber so ist dieses letzte Spiel einfach nochmal interessant, weil
ja,
für beide noch was drin ist. Wobei man sagen muss, ein Unentschieden ist dann für beide, ist es dann vorbei.
Genau, unentschieden, da darf dieses Spiel nicht ausgehen. Deswegen kann man da in diesem Spiel schon erwarten, dass es da hoch hergehen wird auch. Muss man, ja, also glaubt man jetzt, sehen wir dann, aber wahrscheinlich, ja, wird es 0-0. Keine Ahnung, aber klar, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Feuer drin in der Partie. Freue ich mich.
Genau. Ja, und in dem anderen Spiel, Deutschland gegen Schweiz, geht es um den Gruppensieg. Der Gewinner, ja, ist Gruppenerster. Deutschland reicht ein Unentschieden, aber die Schweiz kann mit einem Sieg noch Gruppenerster werden, was ja eine gute Sache wäre für jedes Team. Ne?
Ja, wir haben es ja auch schon hier ein bisschen ausgekostet. Wenn man als, also beides ist geil. Deutschland hat es eh schwer. Also die Gruppe A hat es eh, finde ich, schwer mit dem Achtelfinalgegner. Ne? Wirst du Gruppenerster, kriegst du den zweiten der Gruppe C. Also die England-Gruppe. Ja. Wirst du Gruppenzweiter, kriegst du den zweiten der Gruppe B, die Italien-Spanien-Gruppe. Also, boah, es ist halt so oder so hart, wobei natürlich als Gruppenerster gehst du mit einem anderen Selbstbewusstsein ins Achtelfinale rein und Stand jetzt wäre es wahrscheinlich Dänemark, Slowenien oder Serbien.
Ja.
Machbarer finde ich, also machbarer, ja, ne, muss man sagen, als zum Beispiel Spanien oder Italien. So, ja, aber auf jeden Fall hart.
Zumal da kommt noch was anderes hinzu, weil man ab dem Achtelfinale ist ja dieses Tableau eigentlich so in 2 Hälften getrennt, wenn man so will. Mhm. Ne? Jede Hälfte spielt so einen Finalisten aus und wenn man mal hochrechnet, das ist natürlich jetzt nach den paar Spielen sehr, sehr, wie soll ich sagen, verwegen, das zu machen, aber da kann man schon mal gucken. Sollte England Gruppenerster werden und sollte Frankreich Gruppenerster werden, landen die alle in der anderen Hälfte. Also nicht in der Hälfte, wo der Gruppensieger aus der deutschen Gruppe kommt. Auf der anderen Seite würde Deutschland als Gruppenerster, na, gehen wir mal davon aus, sie holen den Gruppensieg, du hast es gesagt, dann spielen sie gegen den zweiten der Gruppe C, dann würde im Viertelfinale aber der erste der Gruppe B warten. Das heißt, der Weg wird dann auch nie einfach werden,
ja, keine Frage. Ist halt eine EM. Ist halt eine
ist
EM.
Halt
eine,
gibt ist halt
keine,
eine
es, gibt EM. Keine einfach, es gibt keine einfachen.
Genau. Ja, sehr gut. Dann gucken wir da nochmal kurz. Ja, du bist heute Abend im Stadion, Fabio. Italien gegen Spanien, was erwartest du denn?
Oh, ich kann es gar nicht sagen. Also ich erwarte natürlich eine wahnsinnig starke spanische Mannschaft wieder. Habe ich ja großen Respekt schon vor dem Spiel gegen Kroatien gehabt. Italien bin ich auch selber positiv überrascht gewesen, wie gut sie aufgetreten sind. Ich tendiere heute tatsächlich so zu einem Unentschieden. Ich habe so ein Unentschieden-Gefühl. Was jetzt ja auch kein Drama wäre, aber wäre natürlich, nicht das Idealste, aber jetzt auch nicht schlimm, ehrlich gesagt, für den Gruppenverlauf, weil man dann theoretisch im letzten Spiel gegen Kroatien auch noch mit einem Unentschieden sicher eintüten könnte und wahrscheinlich wird es auch mit den 4 Punkten reichen, aber klar, will man heute gewinnen, du hast es eben schon gesagt, der Sieger heute ist durch und
Der ist sogar Gruppensieger.
Ja, ist Gruppensieger. Und das muss das Ziel sein. Ist ja völlig klar. Und deswegen, ich erwarte schon heute ein offensives Spiel von beiden Seiten tatsächlich. Also, ja. Und da freue ich mich drauf.
Er wird vielleicht, ich meine, sage ich jetzt mal vom Spielverlauf, vielleicht ähnlich wie gestern Schottland gegen die Schweiz, weil da haben ja irgendwann auch genauso wie die Reporter im Stadion gemerkt, dass ein Unentschieden für beide gar nicht so schlecht ist.
Ja.
Ne? Ja, das hat ein bisschen gedauert und genauso wird es vielleicht heute sein, dass beide, Italien, Spanien, irgendwann vielleicht wirklich von Anfang an, ja, ich hoffe auch, ein geiles Spiel machen, wo es hin und her geht. Und wenn es dann Mitte der zweiten Halbzeit unentschieden steht, werden vielleicht beide so ein bisschen gucken und sagen, ah, unentschieden ist eigentlich okay.
Ja, kann genauso passieren, genau. Aber ja, schauen wir mal. Also Italien muss halt aufpassen, in den ersten 20, 30 Sekunden keinen Einwurf zu bekommen in Tornähe. Und dann kann eigentlich kaum was schief gehen heute.
Ja. Jo, ja. dann schauen wir vielleicht nochmal kurz auch ein bisschen zurück, was in den Tagen davor passiert ist, weil Fabi, wir können natürlich nicht an dem Spiel der Spiele vorbeikommen.
Türkei gegen Georgien, meinst du?
Türkei gegen Georgien. Ich meine, du hast letzte Woche doch gesagt und ich habe dir zugestimmt, ja, was für eine langweilige Gruppe. Und dann spielen Türkei gegen Georgien in Dortmund vor über 70.000 Fans ausverkauft. Eine Atmosphäre, die der absolute Wahnsinn war, muss man sagen.
Und dann noch in so einem Unwetter auch, ne? Also das kam ja auch.
Und dann noch in einem Unwetter und zaubern so ein Spiel aufs Feld, ist ja der Hammer. Also ich meine, jeder, der dieses Spiel nicht gesehen hat, hat leider, das tut mir leid, das beste Spiel der EM verpasst.
Ja, irgendjemand sagte gestern, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, wurde auch nochmal darauf eingegangen, irgendein Experte oder eine Expertin sagte da, das Spiel war so gut, weil das war total Harakiri. Das war einfach wirklich, das war Anarchie pur. Das war völlig losgelöst von diesem ganzen modernen Fußball, den es heutzutage gibt, wo viel auf Takt. Ja. Nee, da wurde einfach gespielt. So.
Genau.
Völliges Harakiri. Ja,
genau. Genau. Und auch noch so mit so einer guten Qualität einfach. Ich meine, was die Georgier da teilweise, ich meine, die Türken waren auch mega stark. Aber man ist halt so wahnsinnig überrascht von den Georgiern. Und vor allem, ich meine, in der zweiten Halbzeit, wo dieser eine Spieler, den Namen habe ich natürlich vergessen, hätte ich auch nie aussprechen können, richtig? im Strafraum den Ball auch noch über den Gegenspieler hebt.
Ja.
Und dann Volley an die Latte haut. Alter, ey.
Ja, das ist schon echt, das ist schon wirklich cool. Also bis jetzt wirklich das Spiel der EM, würde ich auch sagen. Da wird noch lange von zu reden sein. Und und ansonsten fällt auf, finde ich, bei der EM bisher. Ich meine, wir haben jetzt, alle haben einmal gespielt und ein paar haben jetzt ja schon zweimal gespielt. Es gab eigentlich bis auf eine kleine Ausnahme nur Favoritensiege. Also die Favoriten haben sich tatsächlich eigentlich durchgesetzt immer, so die Großen zumindest. Die einzigen, die es, deswegen habe ich so ein bisschen, weil ich, für mich sind es ja auch nicht mehr so große Favoriten noch wie vor ein paar Jahren, das sind halt die Belgier, ne, die überraschend verloren haben gegen die Slowakei. Und jetzt schon in ihrer Gruppe, die eigentlich so als einfache Gruppe galt für die Belgier, komplett unter Druck stehen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Gemengelage in der Gruppe E.
Ja. Ja, und also erst mal ich wollte in dem Spiel kein belgischer Fan oder Trainer oder was weiß ich sein, weil das ist ja eine komplett hart, diese beiden Tore, die da aberkannt wurden, durch ultra knappe Entscheidungen und über das Handspiel wurde ja noch x-fach im Nachhinein diskutiert. Das ist natürlich, also eins muss man ja sagen, ohne Videobeweis hätten die das Spiel 2-1 gewonnen.
Ja.
Die Belgier. Und es wäre auch, also ich meine, das war auch so eins dieser Spiele, die mich auch komplett abgeholt haben, weil die Slowaken mit einem italienischen Trainer das taktisch sehr, sehr gut gemacht haben. Auf der anderen Seite aber auch die Belgier mit ihrer individuellen Klasse zu vielen Chancen gekommen sind. Und vor allem der Anfang, Fabio, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen komplett?
Nee, komplett habe ich es nicht gesehen, ne, tatsächlich.
Also schau dir mal die ersten 6 Minuten bis zum 1-0 an, weil das Interessante ist, dass die Belgier auf der rechten Seite im offensiven Bereich hat Doku gespielt, ein kleiner, schneller, wendiger Spieler Und die beiden ersten Aktionen von denen sind der absolute Hammer gewesen. Also das erste war, wo er dann mit dem Rücken zum Gegenspieler in der eigenen Hälfte den Ball kriegt, sich irgendwie dreht und dann irgendwie an 3-4 Spielern vorbeiläuft und auf einmal ist Lukaku oder De Bruyne hat dann die Schusschance, der passt in die Mitte von Doku, ist da nicht so gut, aber kommt zur Schusschance, die geht aber auf Lukaku und der irgendwie ein paar Meter vom Tor am Torhüter scheitert, hätte schon 1-0 fast sein müssen. Die zweite Option von Doku ist, wo er den Ball an der Seitenlinie annimmt, sich nach innen orientiert, einen Spieler aussteigen lässt, einen Steilpass und auf einmal Lukaku ist frei vom Torhüter. Und fällt kein Tor. Und dann kommt dieses Ding. Ich meine, die Slowaken haben halt vorne gepresst. Dann gab es halt einen langen Ball Richtung Eckfahne, den der Slowake nicht mehr erreichen konnte. Aber er konnte den Ball noch, anstatt dass er ins Tor ausgeht, ins Seiten ausspielen.
Ah, okay.
Das ist spannend. Und dann haben die halt gepresst und dann wussten die Belgier nicht wohin. Und dann hat Doku an der eigenen Torauslinie den Ball bekommen und hat dann versucht, weil er halt gut drauf war. Man hat halt gemerkt, ey, der Junge, das ist sein Spiel, der ist halt gut drauf, mit so einer lässigen Bewegung den Ball nach innen zu spielen. Weißt du, woran ich mich das erinnert hat? Weißt du, was er da gemacht hat?
Nee.
Ein Jesper Olsen.
Ein Jesper Olsen, ja.
Einfach nach innen und dann an die eigenen Spieler nicht damit gerechnet und der slowakische Spieler kommt ran, legt den perfekt nach hinten und dann hat er halt diesen riesen Bock gemacht und der Rest des Spiels ist auch dann nicht mehr so viel von ihnen zu sehen gewesen, muss man sagen. Aber die ersten 6 Minuten echt mal angucken, weil die erste Mal in Aktion hat, ich habe mich komplett in diesen Spieler verliebt. Ich habe gedacht, geil, ey. Ja, die Belgier. Aber naja, zumindest gibt die Gruppe ja das noch her, dass man das ausbügeln
kann. Ja, absolut, genau. Aber da ist natürlich auch, dann muss man mal erwähnen, dass Rumänien ein bisschen überraschend in der Deutlichkeit vor allen Dingen mit 3-0 gegen die Ukraine gewonnen hat. Ne? Das ist auch schon,
und auch
wie gesagt, in der Höhe und auch wie sie es geschafft haben, auch wirklich echt ein bisschen überraschend war, finde ich.
Ja, total. Vor allem hat auch keiner damit gerechnet, dass die 3 Tore machen.
Ja, zumal die Ukrainer in den letzten, auch in der kompletten Quali, kaum Tore zugelassen haben. Ne? Also die Italiener haben sich die Zähne ausgebissen, die Engländer haben sich die Zähne ausgebissen, die Deutschen haben es im Testspiel jetzt vor ein paar Wochen, stehen hinten eigentlich richtig gut in der Regel und kriegen dann halt 3 Dinger von Rumänien rein. Also das ist schon, Wahnsinn, das ist schon erstaunlich.
Und auch diese Atmosphäre, das war ja in München, war auch unfassbar, ey. So viele Rumänen, die da voll abgegangen sind in diesem Stadion. Ja. Und das war ja auch das Spannende, weil das Tor fiel ja ungefähr nach einer knappen halben Stunde. Bis dahin ist es ein komplett ausgeglichenes Spiel. Und von diesem Tor, auch, ich meine, das war ja auch so ein Wahnsinnstor aus der zweiten Reihe. Und von diesem Tor an war dann das Team, das Publikum alle komplett angezündet und haben dann einfach, ey, den Rest des Spiels um ihr Leben gerannt und gekämpft und einfach dann 3-0 gewonnen.
Ja,
und auf der anderen Seite muss man sagen, naja, die Ukraine, da ist halt natürlich auch ein riesen Rucksack mit dabei, mit der ganzen Situation im eigenen Land. Und natürlich ist diese Mannschaft, trägt die natürlich auch die Hoffnung des ganzen Landes, muss man sagen.
Ja, das
ist
sicherlich.
Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen viel.
Ist ein bisschen viel Druck natürlich drauf, klar, keine Frage.
Ja. Gut, aber lass uns ja nochmal zu den beiden ganz, ganz großen Favoriten kommen. England und Frankreich, Fabio.
Ja, England, beide natürlich gewonnen, beide aber knapp gewonnen. Und beide so nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nicht so hoch, springt nur so hoch, wie es muss. Ja. Worüber sich, fand ich sehr interessant, Christoph Kramer auch im ZDF sehr aufgeregt hat bei den Engländern. wo er aber zu Recht sagt, ja, da sind 1,5 Milliarden auf dem Platz und ist ja schön und gut, dass die da irgendwie immer sicher stehen, aber von denen erwartet der schon ein bisschen mehr Spektakel und ein bisschen mehr Kreativität und Offensivgeist und das zeigen sie halt überhaupt nicht. Deswegen war er davon enttäuscht. Kann ich ihm ehrlich gesagt vollkommen beipflichten. Also es war tatsächlich, es war eine ich nenne es mal eine erwachsene Leistung der Engländer, aber gut, was sie da abgeliefert haben, fand ich es wirklich nicht. Nicht so überzeugend, dass ich jetzt sagen würde, die sind komischerweise das wusste ich gar nicht, bei den Buchmachern die Top-Favoriten, die Engländer. Da sieht man mal, wie viel Ahnung vom Fußball die Buchmacher haben. Aber sehe ich.
Ja, das sagst du jetzt so.
Ja, sage ich jetzt so. Aber ja klar, die haben da Leute da rumlaufen, das ist ein absoluter Wahnsinn. Ne? Aber. Nee, haben mich auch wirklich überhaupt nicht überzeugt. Das heißt aber nichts. Haben halt ihr Spiel gewonnen. Das ist natürlich, muss man sich an Per Mertesacker 2014 vielleicht mal erinnern. So,
ja, genau.
Was wollen sie denn jetzt? Wollen wir eine erfolgreiche WM spielen oder wollen wir ausscheiden? Was wollen sie? Ja, Ja, und so gesehen haben sie es so gemacht und sind, muss man auch mal fairerweise sagen, jetzt einfach gut ins Turnier gekommen mit 3 Punkten und einem Sieg und sind vollkommen in der Spur. Aber bin schon sehr gespannt, ob sie sich da zumindest mal steigern können im zweiten Spiel.
Ja, was mich geärgert hat auch bei diesem Frankreich-Spiel ist meine Tipps. Weißt du? Weil ohne Scheiß, England hat genauso gespielt wie die letzten Turniere auch. Halt 1-0 und dann sehr, sehr kontrolliert und defensiv, wo man da schon wahnsinnig geworden ist. Und das gleiche Frankreich. Das ist ja auch das Interessante bei Frankreich, wenn wir jetzt gleich mal auf die kommen, ist ja, normalerweise finde ich, also das ist meine Meinung, sind die kaum zu schlagen bei dieser Europameisterschaft. Ja, normalerweise, weil die viel zu stark sind und dieses langweilige Spiel, was sie haben, muss man halt sagen, ich meine, Österreich hatte eine einzige Torchance mehr oder weniger in dem Spiel. Ja. Also mehr war das nicht.
Aber eine große.
Aber eine große, das stimmt. Und Frankreich spielt das dann so kontrolliert und so stark. Und das Interessante ist ja, das trifft auch auf die deutsche Mannschaft zu. Sowohl die französische und die deutsche Mannschaft, die Franzosen wahrscheinlich noch mehr, aber bei der deutschen Mannschaft, was in der Mischung gut passt, ist, dass da Spieler dabei sind, die alles erlebt haben, die wissen, wie man so ein großes Turnier gewinnt, weil die da selbst dabei waren. Die wissen aber auch, was es heißt, total zu versagen. Das heißt, sie haben diesen ganzen Erfahrungsschatz, haben den bei sich und sind in der Lage, das jetzt gut umzusetzen und zu wissen, okay, was braucht es, um das Turnier gut zu gestalten, sage ich mal. Vom Titel reden wir jetzt mal noch nicht. Und bei den Franzosen ja genauso. Die haben ja die letzten Turniere alle, sind die ja immer im Finale gewesen, bis auf halt vor 3 Jahren dieses Ding gegen die Schweiz im Achtelfinale, was sie ja hergegeben haben, weil sie nach 3-1 mehr oder weniger aufgehört haben.
Ja, richtig.
Und das wird dir nicht nochmal passieren.
Nee, ist nicht von auszugehen, genau.
Das wissen die jetzt. Das, was halt blöd ist, ist halt jetzt diese Sache mit Mbappé, ne? Nasenbeinbruch. Wir wissen alle, dass normalerweise mit einer Maske und so ist ja noch vieles möglich. Der wird bestimmt irgendwann wieder eingreifen in das Turnier.
Ja, aber so blöd das immer klingt, manchmal hilft das ja sogar, dass so ein Mbappé vielleicht nicht dabei ist auch. Also ich glaube auch, die Franzosen haben so viel Qualität. Natürlich ist ein fehlender Mbappé ein Riesenverlust, aber es konzentriert sich natürlich auch viel, auch medial auf ihn. Und wenn er jetzt nicht dabei ist, dann kommen halt andere in den Fokus. Das kann so einer Mannschaft dann gerade bei so einem Turnier auch mal ganz gut tun manchmal. Also das würde ich gar nicht so, also klar ist das ein Verlust, aber würde ich gar nicht so hochhängen, weil dafür sind die Franzosen doch noch ganz gut besetzt, ehrlich gesagt.
Ja, aber der hat natürlich dieses gewisse Extra, aus dem Nichts ein Tor zu machen. Aber du hast natürlich recht, die haben sonst natürlich auch noch genügend Qualität.
Aber hatte halt noch nie bei einer EM ein Tor.
Ja, das stimmt natürlich. Das Zweite ist natürlich, dass in Frankreich jetzt demnächst Wahlen sind. Und dadurch, dass sich Mbappé natürlich auch geäußert hat, was ich super finde, und er sich auch sehr, sehr gut dazu geäußert hat, ist das aber dann ein Thema, was natürlich in die Mannschaft mit reinspülen wird von außen. Und da bin ich gespannt, was das dann noch mit dem Team machen wird im Laufe der Europameisterschaft. Das könnte noch so ein Knackpunkt werden. Mal schauen. Aber ansonsten, wie gesagt, ich meine, die Österreicher haben auch ein gutes Spiel gemacht, überhaupt keine Frage gegen die Franzosen, aber ist schon frappierend. Also ich bin echt gespannt, was sie morgen gegen die Holländer machen. Die
genau, da gibt es beide Spiele dieser Gruppe morgen, also Freitag. Um 18 Uhr und um 21 Uhr sind die Spiele der Gruppe D.
Ja. Ja. Ich habe natürlich als erstes geguckt, wann Georgien wieder spielt.
Ja, wahrscheinlich werden sie jetzt alles verlieren. Aber
ja, aber freue mich, die nochmal zu sehen und hoffe, dass sie ähnlich was auf den Platz bringen. Ja,
Samstagnachmittag, Georgien gegen Tschechien.
Ja, ich weiß. Jute, mein Lieber, dann würde ich sagen, haben wir es für heute?
Ja.
Sonntag geht's weiter.
Genau.
Da melden wir uns dann wieder, wenn dann der zweite Spieltag bei allen Gruppen abgeschlossen ist. Und dann gucken wir mal ganz genau auf die Konstellationen, wer wann wie überhaupt noch Chancen hat, weiterzukommen. Und sehen dann mal, wie sich dann bis dahin, was heute Abend passiert ist, Italien, Spanien, wie sich die Favoriten bis dahin geschlagen haben. Jo, haben wir, glaube ich, ein bisschen was zu quatschen.
Ich glaube auch. Das wird schon was.
Alles klar. Gut. Fabio, dann viel Spaß auf Schalke.
Ja, danke sehr.
Ich bin sehr gespannt, was du erzählst.
Ja, ich werde Sonntag erzählen. Alles klar.
Okay. Gut. Bis dahin.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.